Ja, es ist wirklich erstaunlich. Ein Jahr kann so schnell rumgehen und schon bin ich wieder hier. Ich freue mich, euch zu sehen und bin wirklich bewegt von dem, Elisabeth, was du gerade gesagt hast. Es war einfach wirklich, empfinde ich so wirklich ein Wort des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht empfindet ihr auch eine Dringlichkeit in dieser Zeit und eine Ernsthaftigkeit bei all dem, dass Jesus immer Leichtigkeit hat, immer Freude hat, immer Frieden hat, immer Liebe hat. Das geht ja nie weg. Aber da ist eine Ernsthaftigkeit und eine Dringlichkeit in diesen Tagen, spürt ihr vielleicht in eurem Geist. Und ich habe ein Thema, was mich schon seit langem bewegt. Und das passt eigentlich auch sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast und zu dem, was ich empfinde, wo wir gerade drinstehen als Christen, als Leib Christi, als Kirchen, als Gemeinden und letztendlich auch als Gesellschaft. Und zwar gibt es eine Gabe des Geistes, die im Grunde so ein bisschen unterschätzt ist, würde ich sagen, die vielleicht auch gar niemand so, also gar niemand nicht, aber die man nicht so ernst nimmt. Oder wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde und ich würde euch anbieten, hey, ich bete für euch, dass ihr die Gabe der Heilung und der Gabe der Erkenntnis und Prophetie und alle möglichen Sachen bekommt. Bei einer Gabe würdet ihr vielleicht denken, naja, weiß nicht, brauche ich nicht so, ist nicht so wichtig. Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Welche Gabe wird so unterschätzt? Des Dienens? Mhm, ja, oder? Sag's nochmal laut. Sprachenauslegung und? Unterscheidung der Geister. Genau, also alles das, was ihr noch anders gesagt habt, das passt total. Aber das, was mir so auf dem Herzen ist und wo ich merke, ist eine unterschätzte und vernachlässigte Gabe, ist wirklich die Gabe der Geisterunterscheidung. Und da gibt es relativ viel in der Bibel zu finden und ich möchte mit euch einfach mal ein bisschen da durchgehen und durcharbeiten. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt die gerne mit auf oder macht euch Notizen, weil das sind natürlich nur auch Dinge, die ich jetzt so anreißen kann. Da kann man immer noch sehr viel mehr dazu sagen und wir sollen ja selber ins Wort gehen und das Hören. Also aus dem Hören des Wortes kommt der Glaube. Und es ist nicht nur, weil hier sonntags Elisabeth, Franz etc. hier vorne steht und predigt, sondern da sind ja wir selber verantwortlich, dass wir auch unseren Glauben stärken, weil wir das Wort hören. Vielleicht liest du es dir selber laut vor zu Hause oder lässt es dir vorlesen. Ist ganz wichtig, dass wir da selber im Wort auch sind. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, die seht ihr dann auf der PowerPoint-Folie. Und zwar die erste, die kennt ihr vielleicht eh aus dem 1. Korinther 12,10. Da heißt es, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Und das, was die Elisabeth schon gesagt hat, die Gabe der Zungenrede auszulegen, das ist auch was, was in unseren Gemeinden im Grunde null praktiziert wird. Und das ist echt schade. Wir nehmen uns wirklich Reden Gottes. Wir nehmen uns Wirken Gottes weg, weil wir das eigentlich nicht machen. Also das könnte man auf jeden Fall einführen, egal ob man in einem Hauskreis anfängt oder woanders. Das ist auf jeden Fall eine Gabe, die Gott uns schenkt. Und wenn wir die nicht annehmen, dann ist es schade. Und diese Gabe der Geister zu unterscheiden, ist eine Gabe, die brauchen wir alle immer, immer, immer. Also ob du in der U-Bahn bist oder ob du in der Gemeinde bist oder ob du auf dem Klo sitzt oder keine Ahnung, du brauchst diese Gabe immer, wir brauchen diese Gabe immer. Und jetzt steht da einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen die Auslegung, einem anderen, dann kannst du dir denken, ach super, dann ist ja dann mein Nachbar gemeint, das ist ja fein, dann brauche ich die ja vielleicht doch nicht. Aber das ist damit nicht ausgesagt, sondern damit ist ausgesagt, dass ich muss nicht den Stress haben, dass ich alle Gaben zu gleichem Level habe, aber ausstrecken nach den Gaben und Gott danken für die Gaben, die schon im Heiligen Geist verfügbar sind, ja. Und was muss man mit Gaben auch tun? Man muss sie anwenden, pflegen, üben. Also weil du hast die Gabe der Unterscheidung. Okay, Predigt beendet. Das wollte ich euch einfach nur sagen. Ihr habt die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das Problem ist nur, wir benutzen sie nicht so oft. Und da rede ich jetzt nicht zu allen gleich. Ihr wisst es selber, wo ihr da steht. Aber herausfordern lassen sollen wir uns alle, dass wir üben. Dass wir da vielleicht noch besser werden drin. Oder vielleicht überhaupt erst mal anfangen. Je nachdem, wo du stehst, sagt Gott zu dir heute, da geht noch mehr. Und nicht im Sinne von, du machst es nicht gut, das ist alles viel zu wenig, was du machst, sondern wir wollen nicht da stehen bleiben, weil der Heilige Geist, der ist so reich und so tief und da ist noch so viel mehr, was wir erleben können und was Gott für uns bereithält. Die Gabe der Unterscheidung brauchen wir unfassbar dringend, weil in die Zeit, in der wir leben, einfach verwirrend ist. Und das ist nichts Neues, gell? Also das war es damals bei Jesus auch. Und nach Jesus war es auch alles schon total verwirrend. Und die Bibel ist sehr klar darüber. Gibt es einige Bibelstellen, zum Beispiel 1. Timotheus 4,1 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und es ist jetzt relativ scharf. Also nicht so, ja, die konnten jetzt nicht mehr so viel mit dem Glauben anfangen oder die Gebete wurden nicht erhört oder so, sondern die wurden irregeführt. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz viel, wo wir irregeführt werden. Also nicht nur wir Christen an sich, sondern Menschen werden irregeführt. Und es gibt diese geistliche Dimension, das wissen wir aus Epheser 6, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Niemals, nie. Aber wir kämpfen gegen das, was hinter den Menschen ist oder was Menschen motiviert oder was Menschen antreibt. Und das können sehr wohl böse Mächte und Dämonen sein. Und wenn wir die Gabe der Geisterunterscheidung haben, dann heißt es nicht, dass ich sage, du bist richtig, du bist falsch. Das könnte man vielleicht auch so verstehen, das ist aber nicht damit gemeint. Also nie die Person per se ist falsch. Aber vielleicht der Geist, der sie irregeführt hat oder der Geist, der hinter ihr steht, der ist falsch, der ist böse. Wir müssen unterscheiden zwischen gut und böse. Also was kommt von Gott, was kommt nicht von Gott? Und das ist nicht sehr klar ganz oft. Wenn das Böse immer sehr deutlich und plakativ auftreten würde, ja, dann wäre es ja einfach. Dann würde jetzt hier irgendwie so ein Dämon reinlaufen mit so Hörnern und Blut tropft überall raus. Ja gut, also dass ich da jetzt irgendwie weiß, dass das nicht von Gott kommt, das ist ja irgendwie keine Kunst. Ja? Aber das ist ja genau der Trick vom Bösen, dass es sich so verkleidet und so in einer netten Gestalt daherkommt. Und da gibt es wirklich viele, viele Punkte in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft, wo Menschen, die sogar auch, die sind Christen, das sind nicht irgendwie total abgefallene Menschen, sondern das sind Christen, die einfach irregeführt werden und die vom Glauben abfallen, das heißt ja hier. Und das kann oder das geht schleichend, das ist nicht so und morgen bin ich halt ungläubig. Funktioniert so nicht. Es sind viele Schritte, die dahin führen. Und die Frage ist, habe ich die Gabe der Unterscheidung der Geister oder benutze ich sie, damit ich sehen kann, prüfen kann, was ist denn jetzt diese Strömung, die es in der Gesellschaft gibt, ist es was von Gott, ist es nicht von Gott, sind Dinge, die ich, die Freunde machen, sind die von Gott, sind die nicht von Gott. Deswegen sind die Freunde nicht unbedingt falsch oder nicht böse. Aber ich muss unterscheiden lernen, was kommt von Gott und was nicht. Im 1. Johannes 4,1 heißt es, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Und mit diesem falschen Propheten, da kann man sich denken, ah ja, okay, dann sind es vielleicht irgendwelche christlichen Leute, die sind nicht aus meiner Glaubensrichtung, die sind nicht aus meiner Denomination, das sind die falschen Propheten. Das ist aber nicht ausschließlich damit gemeint. Natürlich kann es auch im Christlichen, ganz zutiefst im Christlichen, wirklich falsche Propheten geben, definitiv. Aber wir müssen die Geister prüfen. Wir müssen wissen, was, wenn jetzt jemand spricht, was kommt denn da noch durch? Was spüre ich da? Und da wird es jetzt eben schon interessant. Weil es ist ja nicht, da kann ja jetzt jemand hier total Nettes und Schönes stehen und der erzählt ganz subtil schlimme, falsche Dinge. Manipuliert, kontrolliert und so weiter. Und wenn wir das nicht spüren und einfach nur mit den Augen sehen, also auch mit der Seele wahrnehmen, dann können wir wirklich der Katz. dann ist es nicht so besonders gut für uns, weil dann werden wir einfach jedem hinterherrennen, der vielleicht einfach super reden kann oder der gut aussieht oder der halt das meiste Geld hinter sich hat oder was auch immer. Also es ist elementar wichtig, dass wir wirklich diesen Geist der Unterscheidung, der in dir und mir ist durch den Heiligen Geist, dass wir den gebrauchen und benutzen. Johannes 14, 27. Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Also ein Zeichen, wo Gottes Geist ist, ist auf jeden Fall Frieden. Ich bin mir sicher, dass alle von euch das schon erlebt haben. Ihr geht in ein Geschäft, von mir aus in ein Geschäft rein und ihr spürt, da sind Menschen und auf einmal werdet ihr ganz unruhig oder ihr bekommt ein ganz seltsames Gespür. Ich will nicht Gefühl sagen, weil das ist mehr als ein Gefühl. Also irgendwie, ihr fühlt euch auf einmal oder ihr spürt auf einmal, komisch. Aber es gibt kein Anzeichen dafür. Also die Menschen sehen nett aus, das Geschäft ist schön, gibt es gute Sachen, sogar im Sonderangebot. Eigentlich so vom Äußeren würdet ihr nichts erkennen und trotzdem spürt ihr, irgendwas ist seltsam. Das ist der Geist der Unterscheidung. Das heißt nicht, dass ich jetzt da in den Laden gehen muss und irgendwie laut und deutlich alle Dämonen da binden muss. Es kann aber sein, dass der Heilige Geist mir ganz klar zeigt, was da gerade los ist. Und da wäre eben so ein Lernfeld, in dem Moment, wo ich das spüre, zu fragen, Heiliger Geist, was ist denn hier los? Und es kann gut sein, dass der Heilige Geist dir dann zeigt, ja, da ist Angst, da ist wirklich dämonische Belastung und dann können wir diese Dämonen binden. Und das muss nicht laut und spektakulär und was auch immer sein, sondern wir sind dazu berufen, Dinge ans Kreuz von Jesus Christus zu binden. Das muss nicht nur hier am Sonntag sein, sondern das ist für den Alltag gedacht. Das ist für mein Leben, fürs alltägliche Leben gedacht. Jesus erkannte in seinem Geist sehr klar. Und von Jesus wollen wir lernen. Und da gibt es eine Stelle, die ich eigentlich ja schockierend finde, aber die das sehr gut ausdrückt oder sehr gut zeigt, wie klar Jesus im Geist war. Und zwar in Matthäus 16, 21 bis 24. Ihr kennt diese Story alle. Ich fange ein bisschen vorher an, vor dem Satz, um den es mir dann geht. Von der Zeit an begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den Hohenpriestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Doch Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh hinter mich, Satan, du stellst mir eine Falle. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sogar von Menschen. Ich lese übrigens aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Das ist ja, also Jesus war wirklich, wirklich harsch, hart zu dem Petrus. Der hat es doch wirklich gut gemeint. Also ganz ehrlich, menschlich müssen wir doch sagen, Petrus, du hast völlig recht. Natürlich will der nicht, dass Jesus stirbt, das ist doch logisch. Es ist sein Meister, das ist sein Lehrer, das ist einer, zu dem er aufschaut, von dem er Gottes Wahrheiten hört. Vielleicht, wo sich auch noch eine tiefe Freundschaft entwickelt hat. Und das Krasse ist, wie oft sind wir selber so oder jemand anderes ist mit uns so, wir meinen es doch nur gut. Und es geht jetzt gegen unser Fleisch, gegen unsere Seele. Ich warne euch schon mal vor. Wir meinen es doch nur gut, wir wollen doch nur das Beste. Das mag sein, aber das bewertet Jesus ganz anders. Das bewertet der Geist anders. Ich kenne Situationen, da bewertet meine Seele eine Situation eben so, ach Mensch, die hat es doch nur gut gemeint oder ich habe es doch nur gut gemeint oder ich wollte doch nur helfen. Aber der Heilige Geist, der würde mir wahrscheinlich sagen, wenn ich in dem Moment hören würde, ganz ehrlich, geh mir aus dem Weg. Das ist nicht, was es jetzt braucht. Wir brauchen jetzt nicht deine Streicheleinheiten über irgendeine Situation oder einer Person. Und das ist eine Unterscheidung, die wir lernen dürfen, zwischen Seele und Geist zu unterscheiden. Wenn ich jemanden sehe und ich sehe, Mensch, der ist total traurig, dann muss ich natürlich jetzt nicht groß den Heiligen Geist fragen, soll ich den jetzt trösten, wenn der zum Beispiel weint. Dann kann das ja natürlich die Reaktion sein, jemanden in den Arm zu nehmen. Und dann kannst du aber noch, können wir genauso noch den Heiligen Geist fragen, was willst du jetzt zeigen oder was ist eigentlich, was steckt da eigentlich dahinter? Na gut, wenn die jetzt gerade hingefallen ist, dann muss ich da vielleicht auch nicht groß nachfragen, aber es gibt genug Situationen, wo ich denke, es ist offensichtlich, wie der Petrus hier, ist doch logisch, Jesus, nein, du darfst auf gar keinen Fall sterben. Es ist offensichtlich für meine Seele, für meine Augen, für das, was ich vor Augen habe, aber für meinen Geist ist es in dem Moment vielleicht noch nicht offensichtlich. Aber das ist das, was der Heilige Geist in uns gelegt hat, dass ich genau mit dem Geist sehen kann, empfinden kann, hören kann, so wie Jesus das getan hat. Und er hat uns beauftragt, das zu tun. Er hat nicht gesagt, irgendwie geht, ja, es ist, reicht, wenn ihr irgendwie nett zu den Menschen seid, das passt dann schon. Das wäre, ich glaube, in vielen Momenten wäre das sehr viel einfacher. Aber lange nicht so effektiv, lange nicht so kraftvoll, lange nicht so verändernd. Weil was will Jesus immer, wenn er sagt, wenn er so hart mit dem Petrus ist, da will er dem ja nicht irgendwie zeigen, wie dumm der ist oder wie ungeistlich oder was auch immer, sondern er will, dass das durchkommt, dass das Leben durchkommt, dass die Wahrheit Gottes durchkommt und dass letztendlich das passieren kann, was Gott geplant hat. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Jesus sagt in Jesaja 61, der Geist des Herrn ruht auf mir, um die Gefangenen freizusetzen, die Herzen zu verbinden und so weiter. Und im Neuen Testament, als Jesus, also in Jesaja wird es über Jesus gesagt, und im Neuen Testament, da macht er genau das. Und wir stehen in dem Auftrag Jesu, genau das zu tun. Herzen zu verbinden, Gefangene freizusetzen. Und da brauche ich eben dringend diesen Geist der Unterscheidung, damit ich weiß, wann ist was dran. Matthäus 9, Vers 4. Jesus durchschaute sie und sagte, warum gebt ihr so schlechten Gedanken Raum in euch? Oder der Luther sagt, da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Andere Stelle, Markus 2, Vers 8. Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Ist dir das schon mal so gegangen? Du schaust jemanden an, der lächelt dich an, ihr hattet ein mega schönes Gespräch gerade und auf einmal spürst du in deinem Geist, ups, die Person hat total schlechte Gedanken. Vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass das eher nicht der Fall ist. Und selbst wenn du diesen kurzen Gedanken haben solltest, dann würdest du wahrscheinlich denken, pff, nee, alles gut. Und lächelst die Person auch an. Jesus konnte so klar unterscheiden zwischen Geist und Seele. Und das Neue Testament ist sehr klar darüber, dass wir das auch müssen und können. Also Jesus sagt uns nichts, was wir nicht können, sondern durch den Heiligen Geist können wir das. Und wir können das trainieren. Auch wenn du merkst heute, ja stimmt, bei mir ist es irgendwie also ein Einheitsbrei, ich weiß gar nicht, wo fängt eigentlich mein Geist an, wo hört die Seele auf und wie ist das überhaupt alles? Das kann man lernen, üben. Durch den Geist Gottes wird er dir diese Dinge offenbaren. Das Wort Gottes ist ganz klar darüber. Und es ist wirklich wichtig, dass wir, was wir erkannt haben, dass wir das üben. Ich muss nichts üben, was ich nicht erkannt habe. Aber das, was ich erkannt habe, das darf ich üben und trainieren. Ich sage dir eine Geschichte, die jetzt nicht von mir ist, aber von einer jungen Frau aus England. Die hat in einem Café, in so einem Café gearbeitet. Und die ist christgläubig, ist auch prophetisch unterwegs, also hat schon gelernt, diesen Geist der Unterscheidung auch anzuwenden und ist da sehr ja, hat schon verstanden, dass es wichtig ist, das auch zu tun, wenn man eben so einen Impuls bekommt. Und diese junge Frau hat eine Chefin, die dieses Café leitet. Und die Chefin kam auf sie zu und hat gemeint, boah, ich habe seit, keine Ahnung, 10 Minuten so unfassbare Kopfschmerzen. Das ist ganz schrecklich. Und in dem Moment hat diese junge Frau sieht im Geist, dass das nicht irgendwie was ist, weil sie zu wenig getrunken hat oder weil der Tag so anstrengend ist, sondern sie hat gesagt, dich hat gerade jemand umarmt und der war richtig böse, der hat einen richtig bösen Geist und du hast den einfach aufgefangen, diesen Geist. Diese Chefin war keine gläubige Frau. Und die junge Frau, die ihr das gesagt hat, die war gläubig oder ist gläubig. Und die Chefin sagt, ja, stimmt, da hat mich wirklich gerade jemand umarmt und danach ging es mir schlecht. Die junge Frau hat es aber nicht gesehen, aber die wusste das in ihrem Geist. Und dann hat die junge Frau die Chefin gefragt, kann ich für dich beten? Dann hat sie für sie gebetet und diese Kopfschmerzen sind gegangen. Wir hätten vielleicht gesagt, ach Mensch, tut mir leid, dass du jetzt Kopfschmerzen hast und ich hole dir mal ein Wasser, dann trinkst du mal ein bisschen. Ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, Wasser zu trinken bei Kopfschmerzen. Aber wie gut ist es, wenn wir diese Unterscheidung haben, wenn wir einen Blick haben für das, was wirklich passiert im Geist. Und im Geist passiert so viel mehr, als wir das oft denken. Und das Schöne ist aber, wir sind ja keine Weisen, wir sind ja nicht da irgendwie alleine gelassen in diesem ganzen geistlichen Sein, dass es gibt, egal ob ich das glaube oder nicht, sondern wir sind ja ausgestattet mit diesen ganzen Instrumenten, dass es uns ermöglicht, Situationen zu ganz anders zu beurteilen oder zu sehen und dann auch anders mit Menschen umzugehen, anders zu beten, überhaupt zu beten. Jesus beauftragt uns, Punkt 2, ich habe 4 Punkte, also nicht mehr so lang, Halbzeit. Jesus beauftragt uns, Matthäus 10, Vers 18, da steht, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr kostenlos bekommen habt, das gebt kostenlos weiter. Matthäus 10, Vers 1, Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leid zu heilen. Ich will mich auf 2 Sachen fokussieren, mit weckt Tote auf, habe ich selber noch nicht so viel Erfahrung leider. Heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Wir brauchen den Geist der Unterscheidung, um zu wissen, was ist ein Dämon und was ist eine Krankheit? Oder was ist ein Trauma? Was sind seelische Verletzungen und was ist eine dämonische Belastung? Nichts schlimmer als jemand kommt traumatisiert zu uns als Christen und wir wittern, oh, jetzt können wir einen Dämon austreiben. Und fangen an, Dämonen auszutreiben. Und diese Person wird nicht geheilt, sondern vielleicht noch tiefer verletzt und so weiter. Ich kann aber auch nicht einen Dämon wegseelsorgen und streicheln. Das geht auch nicht. Und das ist was Diffiziles. Und keiner von uns, es sei denn, du bist irgendwie Therapeut oder bist in der medizinischen Branche, keiner von uns muss ein Trauma vom Menschlichen her verstehen und heilen und das psychologisch alles durchblicken. Das ist ja nicht gemeint. Aber wir dürfen erkennen, wo braucht es ein wirklich heilendes Gebet, ein seelsorgerliches Begleiten. Dieses Wort, was da steht bei heilen, ist Therapeio. Das heißt so viel wie dienen, kümmern, heilen, behandeln und die Gesundheit wiederherstellen. Also das ist eine Berufung, eine Aufgabe, die wir haben als Christen, aber eben nicht im Medizinischen, also keiner von uns muss jetzt noch eine Zusatzausbildung machen, sondern das ist gemeint, dass wir uns um diese Person seelisch kümmern. Und natürlich gehört das Geistliche damit dazu, gar keine Frage. Aber wenn ich Wenn der Geist in mir sagt, da ist aber noch mehr als nur eine seelische Verletzung, da hat sich vielleicht tatsächlich noch ein Dämon mit eingenistet oder mehrere oder Geister, wie auch immer ihr das sagen wollt. Natürlich brauche ich dann, kann ich dann nicht sagen, das reicht, wenn ich jetzt ein bisschen Seelsorge gemacht habe. Sondern da muss ich anders vorgehen. Und diese Unterscheidung, die brauchen wir. Ich war mal auf einem Seminar, da ging es um schwer traumatisierte Kinder. Und da hat ein Referent gesprochen, der war früher Polizist und ist dann Traumatherapeut geworden und auch Pastor. Und der hat eben genau dieses Phänomen immer beschrieben, dass wir, weil wir vielleicht tatsächlich so wenig mit diesem Geist der Unterscheidung leben, eben oft nicht wissen, was mache ich denn jetzt mit so einer Person? Ist die jetzt, also muss ich jetzt irgendwas austreiben oder muss ich da jetzt Seelsorge machen? Also das ist auch manchmal nicht so einfach und vielleicht braucht es auch manchmal beides. Aber da brauchen wir dringend wirklich die Führung des Heiligen Geistes und eben dieses Unterscheiden, ist es jetzt heilen oder ist es einfach einen Dämon auch auszutreiben? Nummer 3, wir brauchen die Unterscheidung, wie schon gesagt, zwischen Dämonen austreiben und Kranken heilen. Und wenn wir diese Unterscheidung lernen, dann haben wir so viel, ich glaube, dass wir dann so effektiv sind im Geist, weil das dann eben nicht so wischiwaschi oder verworren oder so wie so ein Klumpen ist, sondern ich verstehe, okay, das ist jetzt geistlich. Und das ist was, wo die Seele Heilung braucht und wo ich mit einem Heilungsgebet, wo ich mit einem seelsorgerlichen Begleiten diese Person, wo wieder Gesundheit hergestellt werden kann. Also Jesus beauftragt uns auch das zu lernen oder zu sehen. Und ich meine, Tote auferwecken, das ist irgendwie relativ einfach. Da ist jemand tot und wir haben den Auftrag, dahin zu gehen und den zum Leben erwecken. Aber genau da brauche ich auch den Geist der Unterscheidung. Ich gehe ja nicht einfach, also ich habe jetzt eh nicht so viel Kontakt mit toten Menschen, aber wenn man das hätte, da ist man ja nicht wahllos und ich wecke da jetzt alle auf oder ich bete für alle. Auch da brauchen wir den Geist der Unterscheidung. Hat jemand schon mal von euch einen Toten auferweckt? Bitte? Ja, noch nicht, gut. Aber also, wir sind auf jeden Fall nicht am Ende der Reise, ja? Ja. Ja.
And he died because he was very sick for many years.
Und er ist gestorben, weil er für viele Jahre sehr krank war.
And the day before he died, he said to some person that he cannot cope anymore. He wants to go to the Lord.
Und Tag bevor er gestorben ist, hat er gesagt, er schafft es nicht mehr. Er möchte zum Herrn gehen.
So, you know, when we heard that he died, because he died at night, his lung just exploded and he drown in his blood.
Und weil wir gehört haben, dass er gestorben ist, er ist in der Nacht gestorben und seine Lunge ist his lung exploded.
Yeah, and the blood flooded.
And all the blood just. Scheiße, Entschuldigung. Ja, und er hat einfach das Blut auch schon verschluckt und es ist überall runtergelaufen.
So, with friends, we came there because I knew that we're supposed to pray for the dead, people to resurrect, yeah?
Und ich bin mit Freunden dorthin gekommen, weil wir dazu aufgerufen sind, wie es hier steht, für Tote zu beten, dass sie auferweckt werden.
And before I entered the room where he was there, I said, God, I've never done this before. I know we should do this, but please help me, you know. I'm just,
it's
I don't
too
know
much
what to
story.
Do. Okay.
Okay.
Before I entered the room, I said to God, I know I should pray, but I don't know what I will see there. I don't want to have a trauma.
Okay. Bevor ich in den Raum gekommen bin, habe ich zu Gott gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe Angst, ein Trauma davon zu bekommen, wenn ich das tue. Ich möchte kein Trauma davon haben.
Okay, and with a few people we start praying.
Und mit einigen Leuten haben wir angefangen, in Zungen zu beten.
And at the same time we were removing many objects which are not from God from the room, yeah.
Und im selben Augenblick haben wir viele Gegenstände einfach weggenommen, die nicht von in dem Raum waren, die einfach, ich sage jetzt in meinen Worten, antigöttlich, also wo wir das Gefühl hatten, das ist nicht, es gefällt Gott nicht.
And I noticed that his auntie stopped praying and I asked God what happened.
Und ich habe festgestellt, dass die Tante aufgehört hat zu beten und ich habe gefragt, was ist passiert.
And God gave me a vision of this boy totally healed on the meadow in heaven. And God said, I asked him if he wants to come back, but he just asked whether his mother will be fine. So,
also sie hatte eine Vision von dem Toten, dass er bei Gott ist. Und was ist Metal?
I saw the boy.
Also sie hat den Jungen gesehen,
like
im Himmel.
On the metal, like on the grass.
Auf dem Gras, ganz geheilt.
Happy.
Und sehr glücklich.
And I heard the voice of God.
Und ich habe die Stimme Gottes gehört,
saying, I ask him if he wants to come back.
Dass Gott gefragt hat, ich habe ihn gefragt, ob er zurückkommen will. Okay, und der Sohn hat dann zu Gott gefragt, ja, ist es für die Mutter okay, wenn ich nicht zurückkomme?
And I knew that there was the moment we should stop praying. And what was interesting?
Und das war der Moment, wo ich das Gefühl hatte, hier müssen wir kurz aufhören zu beten. Und was das Interessante war?
Three other person had the same vision and the same word.
Drei andere Leute hatten dieselbe Vision, wow, und dasselbe Wort.
Vielen, vielen sometimes Dank. I understood that it was not my prayer that it was unsuccessful, but it was his choice that he does not want to come back.
Und dann, manchmal ist es auch nicht unser Gebet, sondern auch die Entscheidung desjenigen, ob er zurückkommt oder nicht.
Super. Vielen Dank, yay, so gut. Also danke für deinen Mut. Mega, mega gut. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich mir lustiger vorher noch aufgeschrieben. Ich kann unterscheiden und der Heilige Geist sagt mir ganz klar, ich muss so beten oder ich muss so mit der Person sprechen oder ich muss dies und jenes tun. Es kann aber sein, dass nicht genau das passiert, was wir uns dann, also was dann die Konsequenz wäre von einem Gebet oder von einem, was weiß ich, guten Gespräch. Die Person kann immer noch sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben oder was auch immer. Also wichtig, wir tun das, was der Heilige Geist uns sagt und zeigt. Und den Rest macht Gott. Und vielleicht ist das, was du jetzt im Geist empfängst für eine Situation, für eine Person, genau das Richtige. Aber die Konsequenz ist erstmal eine ganz komische und eine schlechte. Das heißt aber nicht, dass ich per se oder dass du per se was falsch gemacht hast. Die Person hat einen freien Willen und vielleicht ist es noch nicht die Zeit, aber der Schritt, den du gegangen bist und in dem Gehorsam, in dem du unterwegs warst, ist es genau der nächste Schritt, den die Person brauchte, damit es weitergehen kann. Also, wichtig ist es, dass wir, jeder von uns, in dem Geist der Unterscheidung richtig sattelfest sind, sozusagen, damit das passieren kann, was Gott möchte. Ob das jetzt passiert, in dem Moment, durch mich oder durch eine andere Person, ist egal. Aber ich darf gehorsam sein und ich darf lernen zu unterscheiden, was ist gut, was ist böse, was ist göttlich, was ist nicht göttlich. Nummer 4, letzter Punkt, wie lerne ich zu unterscheiden? Und ich habe das vorhin schon ein bisschen angedeutet, das hat mit Seele und Geist zu tun. Und die erste Frage ist immer, was dominiert mich, die Seele oder der Geist? Und ich bin mir ganz sicher, ihr habt da schon Predigten drüber gehört. Seele, und das möchte ich ganz, ganz laut sagen und wirklich betone, die Seele ist wirklich mega wichtig. Es ist nicht so, dass wir sagen können, jetzt brauchen wir nur noch den Geist, dann ist alles super. Das stimmt nicht. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Seelenzwerge und Glaubensriesen. Kennt ihr das? Das ist der Hammer. Da geht es darum, dass Menschen sich praktisch mit der Bibel vollpumpen und die können dann die tollsten Predigten rauf und runter erzählen, die können alle Bibelstellen auswendig und so weiter und so weiter. Aber ihre Seele kommt gar nicht mit. Ihre Seele darf nicht heil werden, ihre Seele darf nicht verarbeiten, weil in der Bibel steht ja, ich bin gesund und ich bin heil und alles ist super. So, fertig. Und das funktioniert ja so nicht, das hoffe ich, wissen wir. Die Seele muss mitkommen. Die Seele hat ihren Platz. Schwierig wird es nur, wenn die Seele am Steuer meines Lebens sitzt. Also stellst dir ein Auto vor und die Seele sitzt am Steuer und die steuert dein Leben. Das wird dann eine sehr, sehr schwierige Fahrt. Wichtig wäre, dass die Seele auf dem Beifahrersitz sitzt, aber der Geist am Steuer. Das ist gut. Weil letztendlich wollen wir uns vom Geist leiten lassen und füllen lassen. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Seele. Deswegen darf die nicht in den Kofferraum eingesperrt werden, weil irgendwann schreit die. Und dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, mit einem Knüppel draufhauen. Ich mache das jetzt so witzig, aber es passiert. Ich kenne wirklich Stories, wo genau das passiert. Kriegst du noch eins mit der Bibel draufgehauen. Und es funktioniert, das geht so nicht. Das ist nicht, wie Gott sich das gedacht hat. Aber den richtigen Platz sollte die Seele haben, eben nicht am Steuer. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob für euch das Sinn macht. Da sieht man die Seele und den Leib und den Geist. So, der Leib ist uns jetzt erstmal wurscht und beachtet nicht dieses Ich sterbe. Ich konnte das leider nicht wegmachen. Das hat nichts mit heute zu tun. Dann in der Mitte ist die Seele und da steht noch dabei Bitterkeit, Ärger, Depression. Dann ist so eine Bibel, so eine Art Spiegel, aber das ist eine Bibel. Und ganz rechts ist der Geist und da steht Auferstehungskraft, Frieden, Freude, Liebe und könnte man noch mehr dazu fügen. Die Seele ist ein wichtiger Teil von mir, von uns. Aber der Geist, also das, was durch das Wort Gottes kommt, was durch den Geist Gottes in meinen menschlichen Geist kommt, das ist das, was die Seele verändert, beeinflusst und sogar bis zu meinem Körper durchdringt, weil ich nämlich Heilung zum Beispiel erfahren kann, körperliche Heilung, seelische Heilung. Wenn ich dem Wort Gottes Glauben schenke, wenn ich in dem gestärkt werde, dann hat es eine Auswirkung auf meine Seele. Wenn ich zum Beispiel wenn ich Bitterkeit in mir verspüre, Ärger, Entmutigung, dann kann ich schon da drin bleiben. Dann kann ich einfach sagen, ja, das ist jetzt so und ich habe jetzt da auch recht, weil der und der hat mich total geärgert, der hat mich verletzt. Das ist, also jetzt reicht es einfach. Aber das ist nicht das, wo Gott möchte, dass wir stehen bleiben, sondern deswegen haben wir das Wort Gottes, haben den Geist Gottes, haben die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, schon. Und wenn ich die in meine Seele lasse, also wenn ich das Wort Gottes und den Geist Gottes in meiner Seele wirken lasse, dann würde das zur Konsequenz haben, dass ich sage, okay, Jesus, die Person hat mich echt verletzt, es hat mich so getroffen und ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll und am liebsten würde ich ihr nicht vergeben, aber ich weiß, du rufst mich zur Vergebung. Und dann kannst du deine Gefühle loswerden, du kannst das ans Kreuz bringen zu Jesus und er hat was Gutes für dich. Vergebung, neuen Frieden, neue Perspektive, neue Hoffnung, neue Freude. Aber das ist auch ein Prozess. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger. Wichtig ist aber, dass der Geist die Seele beeinflussen darf. Also wenn der am Steuer des Lebens sitzt, dann darf der das beeinflussen, meine Seele. Und dann kann meine Seele, die sich total aufregt und verletzt ist und aufführt und weiß nicht was, dann kann die wieder beruhigt werden, aber eben nicht im Kofferraum eingesperrt, damit sie ihre Klappe hält, sondern da kann sie gepflegt werden in einer guten Art und Weise. Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und Knochenmark freilegt. Das wäre dieses zweischneidige Schwert in echt. Und im Geist, es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Also das Wort Gottes ist das, was meine Seele vom Geist unterscheidet und trennt. Und wenn ich mich vom Geist leiten lasse, Wort Gottes leiten lasse, dann ist die Chance sehr groß, dass ich auf einmal merke, so, oh, das ist genau meine Seele, die jetzt gerade wieder ein Bedürfnis hat, gestreichelt zu werden. Und man muss mir wieder sagen, wie toll ich bin oder wie schön ich bin oder wie was auch immer. Dass man das grundsätzlich einander sagt, ist ja nicht verkehrt. Aber wenn ich spüre, ich kann nur funktionieren, wenn mir ständig jemand irgendwie Komplimente macht, dann müsste ich mich fragen, ob da vielleicht meine Seele irgendwie einen Hunger hat, der aber nicht von Menschen gestillt werden kann. Geht einfach nicht. Sondern da brauche ich eben genau den Geist. Und was sagt der Geist? Du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist geachtet. Ich habe dich schon ausgedacht und gemacht, als du noch nicht mal denken konntest, nämlich im Mutterleib. Und vor der Grundlegung der Welt habe ich dich schon erwählt. Und so weiter und so weiter. Und auf einmal merke ich, da kommt wieder Klarheit rein, da kommt eine Reinheit rein in meine Seele. Und ich spüre auf einmal, ah, okay, ich muss jetzt nicht hier bedürftig rumlaufen und denken, Menschen müssen mir jetzt das geben, sondern der Geist Gottes gibt mir. Und ich verstehe auf einmal meine Motivation oder meine Motive in meinem Herzen. Also, damit ich den Geist der Unterscheidung, damit ich darin leben kann, operieren kann, muss ich das in mir selber erstmal klären. Was ist denn da gerade am Werken und am Wirken? Hebräer 5,14, feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben. Und da geht es um das Wort Gottes, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Da wird über das geistliche Sehen und Hören gesprochen. Also wir können das üben, hat mit dem Wort Gottes zu tun, wenn ich mich mit dem Wort Gottes fülle und mit dem Geist Gottes dieses Wort Gottes in mir wirken lasse, dann kriege ich geschärfte Sinne. Dann kriege ich eine Klarheit in Unterscheidung. Menschen, die mit Falschgeld zu tun haben, weil sie Falschgelddetektive sind oder ich weiß nicht, wie man die nennt, Falschgeldsucher, die lernen nicht die ganzen Falschgeldvarianten auswendig, sondern die gucken sich nur das Original an. Nur. Und das ist bei uns genauso. Ich muss nicht alle verschiedenen geistlichen Aktivitäten kennen auswendig, die der Teufel so drauf hat. Aber was ich kennen muss, ist mein Gott und den Heiligen Geist, der in mir lebt und das Wort Gottes. Und dann werde ich unterscheiden können zwischen gut und böse oder göttlich und nicht göttlich. Und wir wissen viel über das Leben im Geist. Und das ist kein Geheimnis, ist auch nicht besonders kompliziert. Aber es ist eben, was wir... Also das ist ein Teil unseres christlichen Lebens, dass wir im Geist leben und nicht eben nur in dem, was wir außen sehen oder in dem, was die Seele uns sagt. Im Galater heißt es zum Beispiel, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also die lässt der Geist wachsen, wie wenn ich in der geistlichen Atmosphäre bin. Es kann sein, dass ich zu Hause bin und das Wort Gottes lese, Lobpreis höre, im Gebet bin, im Hauskreis bin. Also geistliche Atmosphäre ist ein wichtiger Punkt. Im Korinther sagt der Paulus, ich kann im Verstand beten und das ist total wichtig und ich kann im Geist beten. Und im Geist beten ist auch wichtig. Damit ist nicht nur die Zungenrede gemeint, das auch, aber es heißt einfach auch, dass ich nicht einfach jetzt so meine Liste abbete und dann sage Amen, Servus, Tschüss, bis heute Abend, Jesus, sondern dass ich den Heiligen Geist frage, was ist denn auf deinem Herzen? Was willst du heute tun? Was willst du sagen? Und dann den Heiligen Geist reden lassen. Epheser 6, 18, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Also im Geist beten, das ist das Allertollste überhaupt, weil da wird keine Gebetsveranstaltung langweilig. Wenn ich auf einmal Dinge sehe im Geist, wenn ich höre im Geist, wenn ich ein Wort Gottes teile, so wie Elisabeth es heute Morgen gemacht hat, ich weiß nicht, wie ihr das vorhin empfunden habt. Ich habe sofort gemerkt, da kommt eine Heiligkeit in den Raum. Und das ist Gottes Reden. Und ist keine Gebetsveranstaltung mehr langweilig. Es ist ja oft so, dass wenn man zum Gemeindegebet einlädt, dann kommen vielleicht viele nicht, weil sie denken, es ist eh halt nur beten. Aber das ist ja mega. Also beten im Geist, das ist ja einfach der Hammer. Da passieren Dinge, da passieren wirklich Dinge, da werden Dinge entschieden, da passieren Dinge in Personen, über Nationen, in Städten und so weiter, durch Gebet. Und letzte Bibelstelle, Judas 20, ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Und das ist das, wie wir trainieren können, dass wir im Geist beten, dass wir das Wort Gottes beten und den Heiligen Geist wirken lassen durch das Wort Gottes. Heiliger Geist, öffne du meinen Geist oder sprich du zu meinem Geist über das Wort Psalm 23 oder was auch immer. Und der Heilige Geist wird dir Dinge offenbaren. Und du wirst auf einmal Dinge unterscheiden können in dir selber und auch bei anderen. Amen. Und jetzt möchte ich noch kurz beten zum Abschluss und dann übergebe ich an den Franz. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du mächtig bist, dass dein Wort mächtig ist. Und ich danke dir, Herr, dass du das ausrichtest, wozu du dein Wort gesandt hast. In unsere Herzen, in unseren Geist, in diese Stadt, in die Kirchen, in den Leib Christi dieser Stadt. Herr, ich danke dir, dass dein Wort jetzt mächtig wirkt in uns und auch in den anderen Geschwistern, die online dabei sind oder die es noch später schauen werden. Danke, Heiliger Geist, dass du der Geist bist, der uns in die Freiheit führt. Amen.